Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was denn da vorne alles, warum denn das da auf dem Altar da vorne steht. Die Gegenstände. Das Thema habt ihr ja schon mitgekriegt, auch in diesen wunderbaren Liedern. Das Thema ist Dankbarkeit. Und ich möchte euch heute einen halben Vers aus Psalm 23 vorlesen und der ist Grundlage für meine Predigt heute Morgen. Psalm 23, Vers 5a. Vor den Augen meiner Feinde deckst du, Herr, mir den Tisch. Ich finde es einen total grandiosen Satz, weil da etwas ausgesagt wird über unseren Herrn, was er macht vor unseren Augen. Und es soll eine Sichtbarmachung sein von dem, über was ich heute reden möchte. Die Äpfel in dieser Schale sind noch nicht gewaschen. Deswegen nicht reinbeißen, wenn ihr nachher was mitnehmt. Ich nehme nur noch die Schale mit. Das ist unsere. Aber die darf leer werden. Und das soll sichtbar werden heute Morgen, dass ihr seht, wie groß der Reichtum ist. Und ich brauche das nur zu nehmen. Der Tisch ist ja gedeckt. Ich brauche es nur wegnehmen. Und wer gern rote Adidas trägt, ich habe die gekriegt, die sind neu, Größe 42. Der nimmt das heute vom Gottesdienst mit. Bitte mitnehmen, wenn ihr jemanden kennt oder selber diese Schuhnummer habt, dann nehmt das mit. So als Bild dafür, dass uns Gott den Tisch deckt, dass er ein beschenkender Gott ist. Und die Sanduhr soll dafür stehen, nicht, dass jetzt heute im Gottesdienst oder nach unserem Gottesdienst unsere Lebensuhr abläuft, das nicht. Das weiß ja kein Mensch, wann das soweit ist. Aber die Sanduhr soll dafür stehen, dass ihr heute Morgen im Gottesdienst seid und jetzt ist noch Zeit zum Nachdenken. Es ist noch Zeit, zum Dinge in Ordnung zu bringen, Zeit, vor Gott zu kommen. Das ist die Einladung, heute Morgen Heilung von unserem Gott zu erfahren, heil zu werden und dann, man sagt es so richtig fromm theologisch, in der Heiligung weiterzuleben. Zuerst kommt die Reinigung und dann kommt die Heiligung und dann können wir wieder ganz neue Wege beschreiten, vielleicht mit diesen Schuhen. Also, vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch. Was sind denn eigentlich unsere Feinde? Und vielleicht habt ihr gar nicht dran gedacht, aber ich will heute Morgen drüber reden, was denn unsere inneren Feinde sind oder sein können. Bin lange ins Gebet gegangen, habe mal extra noch mal gestern an meinem freien Tag noch mal 2-3 Stunden genommen, um mal zu überlegen, weil ich ja die wenigsten von euch kenne, was könnte denn so ein Punkt sein, den ich heute hier sagen soll. Ich möchte ein paar Punkte nennen und einmal ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer drüber reden. Dankbarkeit unserem Gott gegenüber, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ein ganz großer Hauptfeind von uns Christen ist Unversöhnlichkeit. Und ich sage das schon ganz bewusst auch in diesem ersten Punkt schon, alles, was ich heute benenne, kann oder hat auch mich schon betroffen. Deswegen, ich rede nicht von oben herab. Und ich bin nicht der Zeigefingerpastor, der sagt, ihr aber und ich nicht. Unversöhnlichkeit. Ich war als Student mal in einer Gemeinde. Sowas habe ich seither nie mehr erlebt. Wir haben ja ab dem dritten Jahr so Predigtdienste gehabt, da hat man Homiletik, Predigtlehre gehabt und dann ist man unterwegs in verschiedenen Schwarzwalddörfern und macht da meistens abends seine so Gemeinschaftsstunden, so war das halt damals, so hieß das. Und da kam ich in eine Gemeinde, da habe ich schon was gerochen, wo ich gedacht habe, wo ich da rein bin, hier ist irgendwas komisch. Und es ist mir seither nie mehr passiert, dass ich nach einem Gottesdienst nicht verabschiedet wurde, nicht beachtet wurde und ich konnte gerade so gehen, die haben das gar nicht gerafft. Und ich habe dann den zuständigen Bezirkspastor damals, den Hans, den habe ich dann gefragt, du sag mal, was ist denn da los? Und dann sagt er, du, die haben sich gespalten. Und die haben Streit miteinander. Das ist nicht aufgearbeitet. Da würde ich jeden Tag oder jeden Sonntag lieber in meinem Büro hocken bleiben und beten, bevor ich so wohin gehe. Weil das ist so ein furchtbares Klima, da wo man sich nicht vergibt. Wo man dem anderen immer die Hand reicht. Und dann noch meint, man würde sich selber nicht schaden. Das meint man ja, gell? Vielleicht ihr nicht, ich schon. Ich habe mir schon jahrelang selber geschadet angesichts von gewissen Personen, wo ich gedacht habe, und mit dem rede ich kein Wort mehr. Und den gucke ich nicht mal mit dem Punkt, Punkt, Punkt an. Was ich bemerkt habe, ist, und ich sage das so krass auch mit Worten von Arno Backhaus, der das mal bei einem Männertag von seinem Leben erzählt hat, denk immer daran, das Gift, das du anderen zu trinken gibst, das trinkst du immer zuerst selbst. Immer. Du machst dich zuallererst immer selbst kaputt. Und jetzt können wir doch von dem reich gedeckten Tisch Gottes nehmen und können sagen, jetzt beiße ich in den Apfel rein, jetzt nehme ich die Schuhe mit oder was auch immer. Was ihr in eurem Inneren jetzt wisst und was vielleicht in eurem Inneren da ist. Ich will's nicht mitnehmen. Vergib dem anderen mit Gottes Hilfe. Sein Reichtum ist ja da. Du kannst es doch nehmen, du kannst zu ihm kommen. Das ist so wichtig, dass wir da davon nehmen und dass wir damit nicht spielen. Eines der krassesten Worte, die für mich, die Jesus jemals im Neuen Testament gesagt hat, die stehen in Matthäus 6, Vers 14 und 15. Und jetzt hören wir mal da drauf, was Jesus, unser Herr, sagt. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird, das ist eine Verheißung, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben, wenn er das macht. Und dann kommt der absolute Knallersatz, der übelst hart ist. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und ich frage das mich immer wieder, wenn mal solche Situationen sind und die können immer wieder kommen. Liebe Freunde, dann ist es das Allererste und das Wichtigste, dass wir zu unserem Herrn rennen und sagen, nimm mir das weg, reiß das aus meinem Herzen raus, aus meinem Inneren. Ich will auf dich, Gott, nicht treffen, so sag's ich. Ich will auf Gott auf dich nicht treffen, als einer, der nicht vergeben hat. Ich habe im Studium mal einen meiner Professoren gefragt zu diesem Text. Könnte ich dann vielleicht sogar noch mein ewiges Leben verlieren? Das ist nicht nur eine theologische Frage, sondern auch eine ganz praktische Frage. Frage in unseren Alltag rein. Ich sage nicht das. Mein Lehrer hat mir sehr weise geantwortet. Er hat gesagt, Peter, ein Spiel mit dem Feuer ist es allemal. Fand ich eine richtig gute Antwort. Ein Spiel mit dem Feuer. Und ich glaube, dass Jesus deswegen und unserem Herrn schon im Alten Testament Vergebung so wichtig war, weil er so reich ist an Vergebung. Weil er für uns genau für das, was uns immer wieder im Leben antickt und belastet, dafür ist er doch ans Kreuz gegangen, dafür. Und dass wir dann Hilfe haben und einen, der uns da dabei hilft, wieder auf andere zuzugehen. Und ich unterscheide sehr zwischen Vergebung und Versöhnung. Vergebung, das hat ganz stark mit dir zu tun, damit du nicht länger dran leidest, damit du diesen inneren Feind los wirst. Versöhnung, wenn ich dem anderen, wie ich es auch 2-3 Mal in meinem Leben erlebt habe, und die Hand ausstrecke und der andere nimmt sie nicht. Davon redet hier der Text nicht. Das ist dann dem anderen seine Sache, wenn er meine ausgestreckte Hand nicht nimmt. Aber ich muss zuerst gucken, damit ich mit meinem Herrn in Ordnung bin und damit ich mich nicht selber vergifte. Ihr merkt schon, ich rede jetzt über diesen Punkt extra lang, aber weil der so wichtig ist, und den habe ich extra an die erste Stelle gesetzt. Von den ersten Gemeinden wurde gesagt in der Apostelgeschichte, von Außenstehenden, guckt mal genau hin, wie sie einander so lieb haben. Die haben das gesehen, dass die sich liebten. Und ich sage es jetzt mal so, das steht nicht in dem Text drin, aber da wurde nicht festgestellt, dass sie miteinander im Streit lagen oder miteinander einander nicht vergeben haben, sondern das ging nach außen. Das haben Leute gesehen. Wir müssen uns unterscheiden. Wir müssen uns, ich sage, wenn ich muss, sage ich euch ausdrücklich, das sage ich nur, das heißt, es ist dringend. Nicht als Zwang, aber das ist dringend, dass wir Menschen vergeben. Und vielleicht heute nach dem Gottesdienst jemand anrufen oder auf jemanden zugehen und sagen, ich will jetzt als erstes mit meinem Gott in Ordnung kommen. Ich möchte diesen inneren Feind loswerden. Dem Arbeitskollegen, der gemobbt hat. Ich habe einen Vorgesetzten gehabt bei Mercedes, dem hat es gestunken ohne Ende, dass ich irgendwann mal Christ war und nicht mehr Karten gespielt habe in der Pause, mit dem Fluchen aufgehört habe. Und in der Pause hat der Idiot, der Peter, hat er noch seine Bibel gelesen. Boah, was für ein Afro. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich jahrelang keine Lohnerhöhung gekriegt habe. Dann habe ich irgendwann mal erfahren, als ich gekündigt hatte, da wurde immer gesagt, der macht seine Arbeit nicht recht, das wurde nicht nachgeprüft. Da hat man gesehen, dass er ordentlich arbeitet. Der hat seinen Kopf mehr bei seinem Heiland wie bei seinem Geschäft. Und es wurde dann oben geglaubt, verstehst du? Und die Leuten, denen muss ich vergeben. Jedes Mal, der hat im Nachbardorf gewohnt, jedes Mal, wenn ich auf den getroffen bin, wenn ich das nicht gemacht hätte, ich hätte mich immer ständig selber vergiftet, immer ich. Mach mich kaputt. Eine rhetorische Frage heute Morgen, willst du dich kaputt machen? Willst du dich vergiften? Der Tisch ist gedeckt und du darfst nehmen. Ein zweiter Punkt. Wie lange habe ich? Habe ich noch ein bisschen, gell? Ja, geht noch. Ja. Ein zweiter Punkt. Ein innerer Feind kann auch Stolz sein. Das ist mein Auto, mein Pferd, mein Haus, meine Bildung, mein Beruf, mein Studium, mein, immer ich, meiner, mir, mich. Kennt ihr das Lied? Das haben wir früher als in meinen früheren Gemeinden gesungen. Pausenlos geht es um mich, was mich aus dem Strudel reißt, ist Herr dein Geist, ne? Sprüche 16, Vers 18, ich sage euch immer eine Bibelstelle dazu, damit wir da ein bisschen was haben. Hochmut kommt vor dem Fall, Sprüche 16, 18. Und Stolz kommt vor dem Sturz. Das ist die neue evangelistische Übersetzung, aber ich finde es richtig gut übersetzt. Und Stolz kommt vor dem Sturz. Ich kann so stolz sein als Christ. Mein Beruf, ich habe studiert. Ich habe mir ein Haus gebaut. Ich fahre einen Mercedes, jetzt nicht mehr. An anderen Stellen im Neuen Testament steht drin, was hast du eigentlich, was du nicht empfangen hast? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Und das heißt, da war ein anderer tätig in deinem Leben, der dir genug Grips gegeben hat, damit du lernen konntest. Ein Handwerksberuf. Ich habe Bauschlosser gelernt, ich habe noch Schmieden gelernt und so. Das war so mein Metier und dann Karosseriebau. Das habe ich alles von ihm, versteht ihr? Sei nicht stolz auf das, was du dir nicht gegeben hast, sondern eher. Und dank ihm dafür. Und wenn du diesen inneren Feind loswerden willst, wenn du das heute Morgen merkst, dann ist heute Morgen Zeit. Die Uhr läuft. Wir haben noch Zeit, um hinzuhören. Wir haben noch Zeit zum Beten. Jetzt auch während der Predigt innerlich zu fragen, Herr, was willst du denn, dass ich jetzt tun soll? Was ist denn jetzt mein Punkt? Ein dritter Punkt, das sind Süchte. Das können auch innere Feinde sein, und zwar ganz heftige. Und das sage ich auch als Pastor und einer, der viel Gespräche schon hatte und nicht nur mit jungen Menschen Seelsorge gehabt habe, sondern auch mit älteren und alten Leuten. Ein Riesenproblem, und ich sage das ganz deutlich und sehr offen, weil man nicht irgendwie über Probleme ein frommes Blümchen dranhängen kann, sondern das muss man sagen. Ein ganz großes Problem in frommen Kreisen ist das Thema Pornografie. Das ist ein Riesenthema, bei Jungen wie bei Älteren und Alten. Und das ist kein reines Männerproblem, das ist auch ein Frauenproblem. Es können Süchte sein. Ich kann gar nicht mehr anders wie nur diese Bilder gucken. Ich kann gar nicht anders. Der Neurobiologe und Gehirnforscher Gerald Hüther, der könnte auf YouTube super gute Beiträge angucken, auch zu dem Thema, der erklärt, was da im Gehirn abläuft. Weil das bin ich ja nicht, ich muss mir das erklären lassen, das habe ich nie studiert und nie gelernt. Und er sagt, da entstehen solche Autobahnen, auf denen du quasi immer fahren musst, mit deinen ganzen Verästelungen und Synapsen und was weiß ich alles. Und dann bist du immer auf dem und du musst immer auf diesem Gleis fahren und dein Gehirn sagt dir, du musst es jetzt wieder. Und das ist ein Problem, das sage ich auch bewusst, an alle, aber auch euch Jungen, das trägt man dann in die Ehe rein. Und wenn man dann oh Schreck feststellen muss, dass die Frau ja oder der Mann gar nicht so tickt, wie ich es immer in diesen Bildern gesehen habe, dann ist man in so einem Zwang drin. Und Hüther hat es in einem Beitrag sehr, sehr gut benannt. Er sagt, dann musst du immer während dem du mit deinem Partner oder Partnerin zusammen bist, dann hast du immer diese Bilder vor Augen und du musst immer an das denken, was nicht real ist, obwohl du mit deiner Frau und deinem Mann zusammen bist. Das ist eine Katastrophe, das ist eine Sucht. Vielleicht denkt ihr, wie kann der das hier sagen? Ich gehe ja wieder. Ich soll es nur sagen. Wir sind alle gefährdet, beim einen oder beim anderen. Und es gibt keine Sünde und keine Schuld bei den Frommen und bei den Christen, die es in der Welt nicht auch gibt. Das ist meine Lebenserfahrung. Das gibt es bei allen. Aber in den Sprüchen steht ein herrlicher Spruch drin. Der Gerechte, der Glaubende, der fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Die große Tragik besteht nicht im Fallen, die große Tragik besteht im Liegenbleiben. Der Tisch ist gedeckt. Ich brauche es nur nehmen. Ich brauche es nur nehmen. Gott kann dir da raushelfen. Therapien können dir da und dort raushelfen, wo das notwendig ist. Da bin ich sehr dafür. Galater 5, Vers 1 dazu, Christus hat uns befreit, schreibt Paulus an die Galater, damit wir als Befreite leben. Nicht Eingesperrte, gell? Als Befreite. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Sklavenjoch spannen. Das war eine andere Thematik bei den Galatern, aber der Spruch ist gut. Bei den Galatern war es wieder gerecht zu werden, durch Gesetzeswerke, das war das Hauptproblem dort. Aber Sklaverei ist auch das Thema Pornografie. Lass dich nicht darunter spannen. Und nochmal, ich sage es extra nochmal, damit das auch alle hört, ich sage es nicht von oben herab. Die Versuchungen sehen so und so und so aus und man muss immer wieder zu ihm rennen und sagen, halt mich fest und lass mich nicht da fallen, lass mich nicht in die Versuchung reinkommen. Es gibt so viele Süchte. Es gibt auch Abhängigkeit von Menschen. Das war eine meiner Süchte. Von Menschenmeinung abhängig. Da machst du dich zum Sklaven. Von Menschen. Und da bist du nicht mehr abhängig von ihm. Es gibt Sammelsüchte, TV-Sucht, Internetsucht. Es gibt alle möglichen Süchte und Abhängigkeiten. Das brauche ich euch gar nicht sagen. Der vierte Punkt. Ich mache es kürzer. Das Thema Egoismus. Ich habe das bei frommen Leuten schon gehört, die zu ihren Kindern nach dem Abschluss von der Schule oder vom Abitur gesagt haben, du musst jetzt gucken, dass du weiterkommst und möglichst immer die Ellbogen raus, damit du gut durchkommst. Und niemand ist so wichtig wie du. Ihr habt recht gehört. Ich habe auch gedacht, ich habe mich verhört. Aber das gibt es auch. Ja, wir leben in einer Ellbogengesellschaft. Logisch. Aber der Tisch ist bei ihm gedeckt. Und wenn du das machst, auch zum Thema Egoismus, was ihm gefällt, dann wird er dich so überschütten mit Segen, das kannst du heute noch gar nicht kapieren, wie sehr er das macht. Weil der Tisch ist ja gedeckt. Philipper 2, Vers 3. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz. Da steht in der Elberfelder Eigennutz. Sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Aber Herr, dann komme ich doch unter die Räder. Nein, kommst du nicht. Streck dich nach ihm aus. Streck dich nach ihm aus, er wird dich versorgen. Ich kann dir, das stehe ich mit meinem Leben dafür gerade, dass sich das immer lohnt, immer. Ich bin davon geprägt worden. Meine Eltern leben ja beide nicht mehr. Das war denn ihr Trautext. Und das habe ich daheim erlebt, wie man das lebt. Deswegen ist mir das so wichtig. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Du kommst nicht unter die Räder, du bist nicht weniger wichtig, du wirst nicht leer ausgehen. Absolut nicht. Aber probieren müssen wir es, ob dem das jetzt wirklich so ist. Und glaubt nicht mir, sondern glaubt ihm, der den Tisch deckt. Ich habe es ja vorher gesagt, weißt du, wenn du mit 53 nicht nach einem neuen Job gucken musst und in deinem alten Verband ist nichts, was so richtig zu dir gepasst hätte. Und dann habe ich das Jesus hingelegt und dann war klar, ich habe Frieden drüber gehabt. Wir bleiben hier in der Region, mal gucken, was kommt. Und dann ruft Ladenburg an. Und so habe ich Gott oft erlebt. Ich brauche nicht immer selber rennen, ich brauche nicht immer selber die Ellbogen rausmachen. Wir leben ganz groß und es ist super wichtig, dass wir in Abhängigkeit von ihm leben. Das macht was mit uns und das strahlt dann von uns ab und aus uns raus. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ich sage euch nur einen Satz dazu, der mich mega geprägt hat. Ich hab nur einen Zwillingsbruder, wir sind zu zweit und keine weiteren Geschwister. Und wir haben unseren Vater sehr früh verloren durch einen Autounfall. Mit 17 waren wir Halbwaisen. Und dann, wir haben so einen Freundeskreis meiner Eltern gehabt und von einer alten Tante und so weiter. Und da war ein Mann dabei, der ging in meiner Heimatstadt, ging der in eine Pfingstgemeinde und der hat uns über den Glauben ganz viel gelehrt, so als junge Kerls. Ich habe damals noch nicht gerafft, was er da gesagt hat. Aber es hat mich geprägt zum Thema Egoismus, den anderen höher achten als uns selbst. Der hat gesagt, merk dir eines, Peter, dein ganzes Leben lang, jeder Mensch, der dir begegnet, ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und als solchen geh bitte mit ihm um. Hat mir geholfen. Auch wenn ich mit Nichtglaubenden schlecht umgehe, das ist für die Praxis, auch wenn ich mit Nichtglaubenden schlecht umgehe, dann gehe ich trotzdem letztlich mit Jesus schlecht um, weil er ist ihr Erschaffer, er ist ihr Schöpfer. Das sind seine Geschöpfe. So ernst nehme ich das. Ob ich das immer so hinkriege, ist eine ganz andere Frage, aber ich will da immer mehr wachsen. Jeder Mensch, der dir begegnet, ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und das wird bei dem einschlagen, garantiert. Lebt das in aller Konsequenz. Ich mache mal hier einen Punkt. Ich hätte noch, aber schlagt selber nach und fragt selber mal in eurem Inneren, was sind denn so meine Feinde? Wir haben vorher vom Gott der Gnade gesungen. Das ist so wichtig, dass wir von gnädigen Gott wissen. Nicht mit ihm spielen, die Gnade nicht billig machen, wie es Bonhoeffer gesagt hat. Gar keinen Fall. Aber zu wissen, wer er ist und dass er ein Gott der Liebe ist und dass er gern Umkehr möchte von uns. Die Zeit ist schon. Könnten jetzt wieder rumdrehen. Und ich gebe euch, weil ich die Bibel so sehr liebe, gebe ich euch noch zwei Verse mit. Vielleicht hilft euch das fürs Weitergehen. Zum einen in Psalm 100, Vers 4. Geht durch die Tempeltore mit Dank, also zu ihm. In seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Dazu fordert der Psalm 100 uns auf. Und in Römer 8, Vers 32 steht, und das nehmen wir jetzt zum Schluss mit, er, also unser Herr, unser Gott, hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Und jetzt fragt Paulus, wird er uns dann noch irgendwas vorenthalten?